Mittlerweile arbeiten bei Volkswagen weit über 100 Nationalitäten zusammen. Wenn ich jetzt sage, wir bräuchten das jetzt alles nicht mehr und wenn die weg sind, ändert sich bei uns nichts und wir sind dann trotzdem erfolgreich, dann erschließt sich eigentlich von alleine, dass das gar nicht sein kann.
Das sagt Daniela Cavallo. Seit 2021 ist sie Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats von Volkswagen, zuständig für mehr als 600.000 Beschäftigte. Sie wird deshalb oft als mächtigste ArbeitnehmerInnenvertreterin Europas beschrieben. Manche sagen, das gelte sogar im weltweiten Vergleich. Daniela Cavallo ist die Tochter eines Italieners. Er kam als sogenannter Gastarbeiter in die Bundesrepublik. Später kam auch seine Frau, Daniela Cavallos Mutter, nach. Und beide arbeiteten für Volkswagen. Und damit herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge unseres dreiteiligen Böll-Podcasts zu 70 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Italien und Deutschland. Ich bin Emily Tumi. In dieser Episode schauen wir darauf, wie sich die deutsche Gesellschaft infolge des 1955 geschlossenen Abkommens verändert hat. Auf der Suche nach dem deutschen Dolce Vita begleitet mich, wie schon in der ersten Folge, Heiko Kräft. Hallo Heiko.
Hallo Emily.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Heiko, wir haben in der ersten Folge über die Anfangsjahre der italienischen Arbeitsmigration nach Deutschland gesprochen.
Genau, und vor allem auch über die Schwierigkeiten, die die Männer hatten. Damals waren es ja vor allem Männer. Einer davon, Daniela Cavallos Vater, dass sie heute an führender Stelle in dem Konzern sitzt, in dem er einst als einfacher Arbeiter anfing und auch ihre Mutter. Das ist schon eine echte Erfolgsgeschichte.
Ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt heute hier sitzen nach 70 Jahren und darüber sprechen können, dass es positive Beispiele gibt von Integration, Teilhabe, Vielfalt.
Sagt Daniela Cavallo bei einer Tagung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu 70 Jahre Anwerbeabkommen, bei der ich dabei sein durfte.
Daniela Cavallo ist ja 1975 in Wolfsburg geboren. Wie wichtig ist ihr eigentlich die italienische Familiengeschichte?
Ziemlich wichtig. Das hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder in Interviews gesagt. Aber jetzt nicht so, dass das alles überstrahlen würde. Als sie 2021 Vorsitzende vom Gesamt- und Konzernbetriebsrat wurde, sorgte das auch in Italien für Schlagzeilen und für Jubel in Wolfsburg.
Ich glaube sogar noch mehr von den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon zu Hause sind, aus der ersten Generation, muss ich sagen, weil das für diese Kolleginnen und Kollegen was ganz Besonderes ist, weil die sagen, was sie alles durchmachen mussten, um da anzukommen, wo sie dann am Ende angekommen sind. Und dass dann gerade an so einer Stelle dann jemand von ihnen sozusagen hinkommt.
Dieses Durchhalten, Entbehrungen wegstecken, auch mit Blick auf die Zukunft der eigenen Kinder. In der deutschen Mehrheitsgesellschaft wird dieser Kraftakt oft gar nicht so richtig wahrgenommen, geschweige denn wertgeschätzt.
Ja, oft auch eben aus der Situation des Nicht-Betroffenseins heraus. Ne? Das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, weil man selbst nie in einer Situation war oder ist, zu erleben, was das bedeutet, wenn zum Beispiel der Vater über Jahre hinweg nur einmal im Jahr für ein paar Wochen nach Hause kommt. Dann ist das schwer nachvollziehbar. Über diese Lage italienischer Arbeitsmigrantinnen und Migranten habe ich mich auch mit Tonia Mastroboni unterhalten. Sie ist Deutschlandkorrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica und kennt das Pendeln zwischen Italien und Deutschland auch aus eigenem Erleben.
Ich kann mich auch erinnern, als ich ein Kind war und nach Deutschland meine Großeltern besucht habe im Zug. Und da waren diese unglaublichen Familien, Gastarbeiter, die kamen aus Sizilien, aus Kalabrien, aus Apulien. Die sind 24 Stunden lang, waren die im Zug und hatten da und haben dann, keine Ahnung, ihre Väter, ihre Männer besucht. Oder umgekehrt, die Männer und die Väter gingen zurück zur Arbeit. Und das hat mir so viel Respekt eingeflößt. Diese Familien wirklich zum Teil sehr arm und die hatten dann ihre Frittatas mit, ihre Omelettes, ihre Pasta, ihre Parmigiana haben sie da mitgenommen und haben sie natürlich auch allen angeboten. Es war, wie Sie sagen, eine große Würde in diesen Reisen, in diesen Opfern, die diese Generation an Italienern gebracht haben.
In der ersten Folge dieser Podcast-Reihe haben wir Giovanni Polici kennengelernt. Er erzählte uns, dass sein Vater ursprünglich nur für ein paar Jahre nach Deutschland gehen wollte. Das war 1960. Am Ende ist die Familie dann nachgekommen, Für immer. Wie typisch ist das eigentlich für Menschen, die durch das Anwerbeabkommen in die Bundesrepublik Deutschland kamen?
Na, für die, die dann tatsächlich geblieben sind, ist das sehr typisch. Also das hat mir Tonia Mastroboni bestätigt. Sie interviewt immer wieder frühere sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter.
Viele haben mir erzählt, ich bin hier hingekommen mit der Idee, nach ein paar Monaten, ein paar Jahren wieder zurück zu meinem Dorf nach Kalabrien zu fahren oder Apulien oder Sizilien. Aber inzwischen, ich bin schon so lange Jahre hier, wenn ich mal in mein Dorf zurückkehre, in den Urlaub oder so, in Ferien, dann werde ich immer der Deutsche genannt.
Auch aus dieser Situation heraus würden sich die, die geblieben sind, mit ihrer neuen Heimat, der Zweitheimat, identifizieren. Erst recht natürlich deren Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Sie fühlen sich inzwischen sehr gebunden auch an Deutschland. Sie sind Deutsche, sie fühlen sich Deutsche, auch wenn sie keinen deutschen Pass haben. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, diese Vermischung.
Gibt es eigentlich Statistiken, wie viele Menschen in Deutschland einen italienischen Migrationshintergrund haben?
Na, sagen wir mal so, es gibt Zahlen, aber die sind mit Vorsicht zu genießen. Die statistischen Ämter, die führen ja zum Glück keine Familienstammbäume. In Deutschland leben demnach etwa 850.000 Menschen, die einen italienischen Migrationshintergrund haben. Das ist eine geschätzte Zahl. Eine belastbare Zahl ist die Zahl von Menschen mit italienischer Staatsangehörigkeit, die in Deutschland leben. Und das sind Stand 31.12.2024. Das sind die jüngsten Zahlen, rund 637.000 Personen. Übrigens, allein 2024 sind etwas mehr als 41.000 Italienerinnen und Italiener nach Deutschland gekommen.
Das erscheint mir ja echt relativ viel. Was sind die Gründe?
Ja, Italien liegt mit diesen 41.000 Personen unter den Top 10 der Zuzugsländer. In den letzten Jahren sei diese Migration nicht nur durch wirtschaftliche Ursachen erfolgt, sagt Tonia Mastroboni.
Es sind negative Aspekte, die viele junge Leute aus Italien ausgetrieben haben. Ich spreche jetzt nicht von den Gastarbeitern. Gastarbeiter, klar, das war Armut, das war Nachkriegszeit und die wollten einfach einen Job. Aber ich spreche jetzt von meiner Generation, ich bin 54, oder auch von der Generation der 40-Jährigen, 30-Jährigen. Die sind von Italien weggegangen, zum Beispiel in den Berlusconi-Jahren.
Also auch gesellschaftliche und politische Gründe. In Deutschland seien aber auch die Entfaltungsmöglichkeiten besser. Für uns mag sich das seltsam anhören, aber hier in Deutschland sei es eben einfacher, beispielsweise ein Startup zu gründen. Tonia Mastroboni hat mir da ein sehr interessantes Beispiel erzählt.
Ich habe einen Startupper kennengelernt, der heißt Federico Frasca, ein absolutes Genie. Ist hier hingekommen, hat eine Startup gegründet, hat er einen Algorithmus erfunden, der kalkuliert, wie viel Freiraum in einem LKW, in einem Flugzeug oder in einem Zug ist, wo er seine Päckchen dann verschanzen kann. Das heißt, er hatte eine Logistikfirma, ohne einen einzigen LKW zu haben, ohne ein einziges Flugzeug zu haben, ohne einen einzigen Zug zu haben. Das ist eine geniale Idee. Dieses Startup wurde dann nach wenigen Jahren, war die schon Millionen wert und wurde dann verkauft. Und er hat mir immer gesagt, ich habe so eine Sehnsucht nach Bologna, das war seine Stadt, aber ich sehe überhaupt keine Chancen, irgendwie mich dort zu entwickeln. Die Banken sind konservativ. Das heißt, wenn ich eine Idee habe in Italien und ich will sie entwickeln, welche Bank leiht mir Geld? Das ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, wenn du zu einer Bank willst als kleiner, junger Unternehmer und willst irgendwie Geld ausleihen, weil du eine tolle Idee hast, dann musst du als Garantie, keine Ahnung, deine Eltern haben, dein Haus, das Haus deiner Großeltern. Und sowas ist natürlich anstrengend. Das fördert nicht unbedingt die Kreativität.
Deutschland profitiert sicher von solchen Einwanderern aus Italien. Gibt es noch andere Gründe, warum junge Menschen hierher kommen?
Ja, und das ist was sich sehr mit den Problemen aus der Zeit des Anwerbeabkommens ähnelt. Das Lohngefälle zwischen beiden, beziehungsweise die schlechte Bezahlung in Italien.
Die zweitgrößte akademische Gruppe von Ausländern in Deutschland, das sind Italiener. Sie fliehen von einem Universitätssystem, das in Italien immer noch sehr feudalistisch ist. Also da zählt nicht die Begabung oder die Veröffentlichungen, sondern wie treu man seinem Professor ist. In Italien gibt es keinen Mindestlohn. Und die Eingangslöhne für junge Leute sind einfach sehr, sehr niedrig. Also es gibt im Journalismus Löhne, die sind einfach unerträglich niedrig. 4 Euro die Stunde, 5 Euro die Stunde, das ist wirklich kein Lohn. Und das ist auch einer der Gründe, warum ausgebildete Ärzte, Ingenieure, Architekten lieber in Deutschland arbeiten, weil sie dort einfach besser bezahlt werden. Deswegen sind auch zum Beispiel die Goethe-Kurse um Deutsch zu lernen, die sind voll in Italien, weil sie eben in Deutschland wissen, dass sie eine bessere Arbeit bekommen.
Unabhängig von diesen Gruppen gibt es aber auch zunehmend junge Leute aus Italien, die in eher schlecht bezahlten Dienstleistungsberufen arbeiten.
In Berlin gab es kaum Italiener in den 70er Jahren. Ich glaube, dass einige hundert waren. Inzwischen sind es 40.000. Also das heißt, auch in einer Stadt, wo keine Fabriken sind, die zieht auch viele Leute an. Einige der schönsten Raves in Berlin, ich spreche da von Buttons oder Cocktail d'Amore oder so, die sind von Italienern organisiert.
Und damit sind wir bei einem wirklich spannenden Aspekt von 70 Jahre Anwerbeabkommen, dem kulturellen Einfluss. Wie hat die Zuwanderung aus Italien Deutschland verändert? Wie sehr ist das deutsche Vita-Gefühl auch bei uns hier gestiegen?
Na, ich sag mal so um mindestens 200%.
Wie bitte?
200%. Das ist die Steigerung des Pro-Kopf-Verbrauchs von Pasta in Deutschland seit den 80er Jahren.
Oh wow.
Für die Zeit des Anwerbeabkommens 1955 gibt es keine Statistik, denn Spaghetti waren damals in Deutschland Ost und West absolut exotisch. Heute ist jeder Deutsche statistisch gesehen 10 Kilo Nudeln pro Jahr. Bei mir sind es eher so 20.
Kann man sich kaum vorstellen, dass Pasta mal was Ungewöhnliches war. Was haben bloß die ganzen Kantinen damals serviert?
Ja, ich denke mal Kartoffeln mit Kartoffeln oder so.
Mir fallen da auch noch andere Lebensmittel ein, die nicht nur, aber auch vor allem durch italienische Einwanderung und Urlaube auch in Italien populär wurden. Ne? Olivenöl, Zucchini, Aubergini, Mozzarella.
Also wie ungewohnt Spaghetti, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, damals in Deutschland waren, das zeigt eine aus heutiger Perspektive wirklich ulkige Pressemitteilung vom Stuttgarter Landesarbeitsamt aus dem Jahr 1960. Da geht es um das richtige Kantinenessen für italienische Mitarbeitende. Und in der Pressemitteilung heißt es, ich zitiere das mal: Der Italiener liebt im Allgemeinen keine flüssigen und dünnen Soßen, insbesondere keine Mehlsoßen. Zu Teigwaren, die nicht zu weich gekocht werden sollten, gibt man Tomatensoße.
Dass zu Teigwaren, schönes Wort, auch eine Tomatensoße gereicht wird, als Info in einer Pressemitteilung des Arbeitsamtes, das illustriert, finde ich, sehr gut, wie fremd das 1960 gewesen sein muss.
Genau, und über Spaghetti Bolognese haben wir da noch gar nicht gesprochen. Dazu passt auch eine schöne Anekdote von Don Battista Muti. Der war der erste italienische Seelsorger in Stuttgart. Er kümmerte sich um die Anliegen von sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern. Und auf einem der Bauernhöfe, die er betreute, gab es damals ein Problem. Da ist der Don dann hin und fragt den Bauern so, was er den Italienern denn zu essen gebe. Und dann sagt der Bauer, oh, das Beste, was wir haben, Blutwurst und Kraut. Und als Don Battista Muti ihm, also dem Bauern, dann den Tipp gibt, ja, machen Sie mal Spaghetti, da hat der Bauer zu ihm gesagt, schicken Sie mir einen Pfund Samen, dann baue ich die an.
Oha. Und wie sind die Deutschen dann auf den Spaghetti-Geschmack gekommen?
Na, einmal dadurch, dass sie die Möglichkeit hatten, nach Italien zu fahren. Das Wirtschaftswunder, das erste eigene Auto machen das möglich, ab auf den Teutonengrill in Rimini. Und da probierten die ganz Mutigen dann auch mal die fremde Küche aus. Massenkompatibel werden Spaghetti dann aber interessanterweise erst durch ein Industrieprodukt, Miracoli. Das wird 1961 in Deutschland auf den Markt gebracht, und zwar nur bei uns und in Österreich, vom amerikanischen Lebensmittelkonzern Kraft. Die Sozialwissenschaftlerin Edith Pichler, wir haben sie ja schon in den anderen beiden Folgen gehört, sagt dazu ein wenig ironisch:
Durch Miracoli sind auch die Deutschen zu Spaghettifresser geworden, ne? Und jetzt sind wir Träger von Lifestyle, von Dolce Vita, von gutes Geschmack, also auch mit der Mode, auch wichtig die Mode, ne? Aber muss man aufpassen, dass diese Stereotypen, jetzt sind sie positiv, aber da sind immer noch Stereotypen, weil man sagt, zum Beispiel dieser Spruch, ich war beim Italiener, wie beim Italiener? Man braucht gar nicht sagen, essen. Wo warst du? Beim Italiener. So, welcher Italiener? Also, aber jetzt plötzlich ist Italiener Synonym für Gastronomie, für Essen. Ein Italiener kann auch Ingenieur sein.
Unabhängig davon, es ist doch schon interessant, wie groß der Einfluss der italienischen Esskultur in Deutschland mittlerweile ist. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich keine Stadt in Deutschland, in der es nicht auch ein italienisches Restaurant gibt.
Ja, und selbst die Art und Weise, wie wir beispielsweise Dinge jetzt heute genießen, hat sich verändert. Ein Cappuccino, ein Espresso, natürlich am liebsten draußen sitzend. Das machen die Deutschen mittlerweile sehr gründlich und gewissenhaft, scherzt Edith Pichler.
Jetzt nur ein bisschen Sonne und schon werden die ersten Tische auf dem Bürgersteig gestellt oder Piazza. Und da gibt natürlich Decken. Ne? Und das ist so, dass das deutsche Leben ein bisschen mittelmeerisch geworden ist, weil das, ne, also dass das so ein bisschen Leichtigkeit gekommen ist, dass viel häufiger die Deutschen draußen sitzen als die Italiener selbst, weil sie vielleicht frieren.
Dass es heute in Deutschland etwa 15.000 italienische Restaurants gibt, hängt übrigens mit dem Ende der ursprünglichen Gastarbeitertätigkeit zusammen. Spätestens mit der Ölkrise in den 70ern endete das deutsche Wirtschaftswunder. Italienerinnen und Italiener, die bleiben wollten, mussten sich nach neuen Möglichkeiten umschauen.
Die haben angefangen, deutsche Restaurants zu übernehmen. Deswegen die erste italienische Restaurant hatten so ein Interieur wie deutsche Kneipen, also mit viel Holz. Weil sie haben diese Kneipe übernommen und sie haben angefangen, das zu kochen, was die Touristen aus Italien kannten und so weiter. Einfache Küche, ne? Also, weil damals noch nie die Zutaten gab. Man hat statt Mozzarella Gouda genommen und statt Salamino Picante deutsche Wurst genommen. Aber langsam ist die mehr besser geworden.
Pizza mit Bierschinkenbelag ist also zum Glück eher so ein Ding der Vergangenheit.
Auch mit Popkultur hat Italien Deutschland verändert. Ich sag nur Italo-Disco, ganz groß in den 80ern, genauso wie Eros Ramazzotti, Gianna Nannini und natürlich Paolo Conte.
Ja, und dann gibt's natürlich noch die Lieder aus Deutschland, die zu Hits wurden. Zum Beispiel Carbonara von der deutschen Band Spliff, geschrieben 1982. Zu Reggae-Klängen, warum auch immer, wird da so ein bisschen pseudo-italienisch gesungen.
Okay, das ist so 80er Jahre Quatschmusik. Es gibt aber auch einen Schlager, der ist schon ziemlich krude. Zwei kleine Italiener.
Oh ja, da kommen wir nicht dran vorbei. Geschrieben und aufgenommen Ende 1961. Conny Frobes gewann damit 1962 die deutschen Schlagerfestspiele. Wir befinden uns in der Zeit, in der die Zuwanderung aus Italien gerade einen zahlenmäßig ersten Höhepunkt erreicht. Und dann singt das in Anführungsstrichen deutsche Fräulein das hier.
Zwei kleine Italiener. Am Bahnhof, da kennt man sie, sie kommen jeden Abend zum B-Zug nach Napoli. Zwei kleine Italiener, die schauen hinterdrein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein.
Klingt schon ein wenig zynisch, ne? Sie schauen dem Zug hintendrein.
Ja, der Song gilt aber als erster populärer deutscher Schlager, der sich mit den sogenannten GastarbeiterInnen beschäftigt.
Ja, gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht.
Nee, zwei kleine Italiener ist aber irgendwie dann doch so ein ziemlich faszinierendes zeithistorisches Dokument. Also es erzählt so ganz ungewollt eigentlich viel über den deutschen Blick auf die damals ja noch völlig neue Gruppe von Mitmenschen, Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Edith Pichler findet das Lied jedenfalls sehr aussagekräftig.
Die kleinen Italiener wollen zu Hause sein und warten auf Maria, bla bla bla. Die mussten da warten und träumen von Strand und Palmen. Und warum sind sie am Bahnhof? Weil sie wohnten in diesen Wohnheimen. Sie hatten keinen Salon, kein Wohnzimmer, wo sie sich unterhalten konnten. Und der Bahnhof war doch ihr Wohnzimmer. Und dann kamen die Züge, sie brachten auch Informationen. Der Zug aus Napoli kommt und brachte Informationen aus der Heimat, weil es gab damals kein WhatsApp und so weiter. Wie sagen wir, in diesem Lied ist keine Empathie für diese Menschen. Das ist so ein Klischee, diese zwei kleinen Italiener. Das ist so auch verniedlichend und so. Die zwei kleinen Italiener sind immer noch Bambini.
Diese Infantilisierung von Italienern zeigt sich selbst noch in den 90er Jahren. Da gibt's ja doch diesen Werbespot mit diesem verspielten, verführerisch leicht unseriösen Cappuccino-Mann. Der lockt da eine blonde Frau in seine Wohnung, weil sie einen Falschparker sucht. Und erst nachdem er ihr den Kaffee gemacht hat, säuselt er, ich habe gar kein Auto.
Genau, das sind so die abgreifbaren Stereotypen, die weit verbreitet sind. Irgendwie nett sind sie ja, aber nicht so richtig zuverlässig. So, das ist eines der Stereotypen. Und selbst im linken Spektrum wird das wieder nochmal in den 60er Jahren mit Stereotypen gearbeitet. Edith Pichler hat mich auf das Lied Tonio Schiavo von Franz Josef Degenhardt aufmerksam gemacht. Degenhardt war damals ein ganz populärer gesellschaftskritischer Liedermacher. Und im Song Tonio Schiavo von 1966 besingt er das Schicksal eines Süditalieners in Herne.
Er ist weggegangen aus Süditalien. Eine Familie, 8 Kinder wohnen in einem Zimmer und die Schwester ist auch dabei. Also das so, große Familie, viele Kinder und so weiter. Und dann Und dann natürlich positiv, einige positive Sachen, dass hier hat er, wird er ausgebeutet und er muss viel arbeiten und so weiter. Und dann gibt es Streit mit dem Polier.
Und an der Stelle hören wir am besten mal kurz in den Song rein.
Richtiges Geld schickte Tonio nach Hause. Sie zählten's und lachten im Mezzogiorno. Er schaffte und schaffte für 10 auf dem Bau. Und dann kam das Richtfest und alle waren blau. Der Polier, der nannte ihn Ithaca Sau.
Und der Tony Schiavo, der nimmt sein Klappmesser und sticht. Das ist auch ein Stereotyp. Die Italiener haben immer ein Klappmesser dabei. Also was positiv hätte sein sollen, ist hier jetzt im Nachhinein, wenn man denkt, negativ. Und dann am Anfang, wenn man hört das Lied von Degenhardt, fängt so an, spielt die Gitarre mit dieser, wie die Melodie, wie O Sole Mio. So ein bisschen so. So, ne? Auch hier wird ein bisschen mit Bilder gearbeitet, also mit Projektionen.
Da haben wir wieder das Motiv des ausländischen Messermanns. Darüber haben wir ja auch schon in der ersten Folge gesprochen.
Obwohl das Lied Tonio Schiavo einfühlsam gemeint ist, ne, nutzt es dieses Klischee. Und ich denke mal, auf jeden Fall erzählen diese beiden Lieder von 1961 und 1966, also Tonio Schiavo und Zwei kleine Italiener, sehr viel mehr über die damalige deutsche Mehrheitsgesellschaft als über die italienischen Arbeitskräfte in Deutschland.
Wenn wir hier schon im popkulturellen Bereich sind, Kino hat ja lange Zeit auch eine ganz wichtige Funktion im kulturellen Austausch. Wie sieht es da zwischen Deutschland und Italien aus?
Auf jeden Fall auch sehr prägend. Da sind die großen italienischen Regisseure wie Visconti, Pasolini, Bertolucci, Fellini.
Die sehr wichtig waren und die für eine bestimmte deutsche Elite oder intellektuelle Akademiker auch wichtig waren, dieser Neorealismo und so weiter. Die Italo-Western von Leone, ne, das war ganz toll. Ne? Und dann die Schauspielerinnen, ne, die bekannt sind, Weiß Kardinale, die gerade gestorben ist, Sofia Loren lebt immer noch, Gina Lollobrigida. Dann Bud Spencer war mehr so für die, wie sag mal, für die Masse, für die jungen Leute. Habe ich auch geguckt, die Bud Spencer fanden wir lustig, zumal dass Terence Hill Deutsche ist, ein Sachse. Also, deswegen hat er so schöne blaue Augen.
Terence Hill, ein Sachse, ey, man lernt euch echt nie aus.
Ja, die Mutter stammt von da, der Vater war Italiener.
Ich frage mich, ob er im Italienischen auch diesen sächsischen Dialekt hat.
Ja, gute Frage, habe ich leider vergessen, Edith Pichler zu fragen. Sie hat mir aber erzählt, dass der deutsch-italienische Kulturaustausch anfangs vor allem privaten Initiativen zu verdenken war, zum Beispiel in West-Berlin.
Es gab ein bekanntes Restaurant, geführt von jungen Italienern, und die hatten so einen Verein gegründet wie Italiano al Bar. Man hatte die Möglichkeit, Italienisch zu lernen. Weil damals in Berlin gab es kein italienisches Kulturinstitut. Und dann diese Kneipe Bar diente fast als Kulturinstitut Italiens in Berlin. Weil da wurden damals gab es die Videos, kamen die Videofilme, da wurden Filme gezeigt. Also eine Reihe von Initiativen, die also aus der Community entstanden sind.
Und dieses gegenseitige Rezipieren habe es auch in Italien gegeben, erzählte mir Tonia Mastroboni.
Es gab eine große Liebe für diese Generation der Regisseure, Wim Wenders, Fassbinder, Herzog, die waren alle sehr geliebt, und dann gab es irgendwann zwischendurch eine Manie auch für Edgar Reitz und so. Hier hat man ja auch sehr viel Visconti geliebt, und er hat sich ja auch der deutschen Literatur gewidmet. Ne? Ich meine, eines seiner Meisterwerke ist ja Tod in Venedig, von einer Erzählung von Thomas Mann. Auch die deutschen Schriftsteller, die waren sehr gelesen, auch Peter Schneider oder ein großer Theaterregisseur wie Peter Stein, der hat ja seit Jahrzehnten auch Erfolg in Italien. Und ich denke, das hat sich irgendwann ein bisschen gelegt. Diese gegenseitige Neugierde ist schwächer geworden. Die Deutschen scheinen mehr Interesse zu haben an Frankreich, an die Vereinigten Staaten, an andere Länder, weniger an Italien. Und genauso umgekehrt, also die Italiener lesen die Franzosen viel mehr als die deutschen Schriftsteller, ne? Oder die Spanier oder die Amerikaner.
Das klingt nach 70 Jahre Anwerbeabkommen eher ernüchternd, was die deutsch-italienische Wahrnehmung betrifft, zumindest auf kultureller Ebene.
Ja, vielleicht ist es aber auch Ausdruck so einer deutsch-italienischen Normalität. Dieses Auseinanderdriften ist aber irgendwie auch kein neues Phänomen, sagt Tonia Mastroboni. Es zeichne sich schon seit einiger Zeit ab.
Es gibt einen ganz großen Historiker in Italien. Ich finde, das ist einer der Historiker, der am besten Deutschland verstanden hat, obwohl er sich nicht nicht nur mit Deutschland beschäftigt hat. Und der heißt Gian Enrico Rusconi. Ich liebe ihn sehr. Und er hat in den letzten Jahren, zumindest in den Berlusconi-Jahren, hat er von dieser schleichenden Entfremdung gesprochen. Ich finde, das ist ein wunderschöner Ausdruck. Diese Neugierde und diese Nähe zwischen Italien und Deutschland, kulturell, jetzt sehe ich sie sehr, sehr wenig. Und das ist wirklich sehr schade.
Wir haben diesen Podcast ja mit Daniela Cavallo begonnen, als Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats von Volkswagen. Wie blickt sie auf die Rolle von italienischstämmigen Mitarbeitenden? Spielt es noch eine besondere Rolle?
Jein. Also für sich persönlich ja und auch mit Blick auf die eigene Geschichte. Immerhin gab es bei VW ja auch mit dem Italiener Lorenzo Annese den ersten ausländischen Betriebsrat in Deutschland. Aber
die Betriebsratsarbeit, wenn man die vergleicht mit der Zeit von Lorenzo und anderen, dann war es eher so, dass die Betriebsratsmitglieder damals mit italienischem Hintergrund auch für die Italienerinnen und Italiener zuständig waren und die am Anfang eher betreut haben, vertreten haben, unterstützt haben, während dann natürlich irgendwann das gewandelt ist, dass alle, egal welche Nationalität sie haben, natürlich sich um alle Beschäftigten kümmern und nicht um eine spezielle Gruppe.
Ist aus Ihrer Sicht die Geschichte von Deutschland als Einwanderungsland eine Erfolgsgeschichte?
Da sagt sie eindeutig ja, auch wenn es durchaus Probleme gibt, die angepackt werden müssen und vor allem auch nicht verschwiegen werden dürften. Aber das Anwerbeabkommen Italien-Deutschland, das war bedeutend, sagt sie, auch weil es den Weg geebnet hat zu ähnlichen Abkommen mit anderen Staaten. Die 70 Jahre seien jedenfalls ein Grund zum Feiern.
Weil leider diese positiven Beispiele sehr in den Hintergrund geraten sind und nur noch über negative Dinge gesprochen wird und sehr stark auf dem Rücken von Menschen mit Migrationsgeschichte eigentlich die Probleme, die wir in der Gesellschaft ja definitiv haben, ausgetragen werden. Da erwarte ich einfach auch von verantwortlichen Politikerinnen und Politiker, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen und nicht noch dieses Thema schüren.
Wie sehr diese Integration von einigen Italienerinnen und Italienern gelungen ist, dazu hat mir Tonia Mastroboni übrigens eine ganz, ganz wundervolle Geschichte erzählt.
Ich habe früher bei der Tageszeitung La Stampa gearbeitet und die gehört ja der Agnelli-Familie und der Familie gehört Fiat. So, und als der große Dieselskandal 2015 kam, Winterkorn und so weiter, ne, da bin ich, am Tag danach bin ich sofort nach Wolfsburg. Irgendwann stand ich da auf dem Platz in der Innenstadt und da höre ich Italienisch reden und dann komme ich näher und dann sind da so eine Gruppe 4, 5 Rentner, italienische Rentner. Und ich komme da an und sage, hallo, ich bin Tonia Mastroboni, ich arbeite für La Stampa und ich wollte wissen, ja, wie sieht's aus, ne? Jetzt Dieselskandal, was machen Sie? Absolute Stille. Haben mich nur alle angeguckt, also angestarrt, nichts gesagt. Und ich so, Entschuldigung, vielleicht soll ich Deutsch reden? Und dann meinte einer, nein, parla italiano. Und ich gesagt, ja, nochmal, also ich bin Tonia Mastroboni, ich bin Korrespondentin La Stampa. Ich wollte hier so ein bisschen mal wissen, wie es euch geht und nach dem Dieselskandal, was ihr denkt und so. Und da steht einer auf und sagt, Sie sind eine Verräterin. Sie sind Konkurrenz. Sie sind La Stampa. Sie sind Fiat. Wir reden nicht mit Ihnen. Und ich habe gesagt, ich bin doch Italienerin, so wie Sie. Und sie haben gesagt, nein, wir sind Volkswagen. Wir sind Italiener, aber in Deutschland und arbeiten für Volkswagen und Volkswagen ist unsere Familie. Das war unglaublich.
Tja, die Familie, die steht eben einfach über allem. Vielen Dank, Heiko, für das gemeinsame Eintauchen in die Historie des Deutsche Vita in Deutschland.
Gern.
Und das war sie auch schon, die dritte und letzte Folge unseres dreiteiligen Böll-Podcasts zu 70 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Italien und Deutschland. Falls ihr die anderen beiden Folgen noch nicht gehört habt, ihr findet sie überall da, wo es Podcasts gibt. Das war eine Produktion des Audiokollektivs in Zusammenarbeit mit dem Pariser Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Emily Thumi und in der kommenden Woche geht es hier im Böll-Podcast um den Autoritarismus in Zentralamerika.
Böll-Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.